Guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Ich freue mich. Das ist wieder ein bisschen zu hoch, aber seht ihr mich alle bis da hinten? Ich bin ein bisschen klein, aber ich glaube, das klappt so. Okay. So. Am besten mit einem Gespräch anfangen. Gebet. Gespräch mit Gott. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, dem wir einfach so begegnen dürfen. Aber wir wissen, es ist nicht einfach so, sondern es ist wegen dir, Jesus, weil du es ermöglicht hast. Und ja, ich danke dir, dass wir uns auch heute Morgen alle Freiheit mit deiner Geschichte mit uns Menschen beschäftigen dürfen. Und auch von den Anfängen bis heute uns ja, Antworten haben und mit Sachen auskennen dürfen, Herr, weil du es uns gesagt und offenbart und gezeigt hast. Und ich möchte einfach dich bitten von Herzen, Jesus, dass du ja in unsere Herzen bewegst, wirkst, dass wir nicht kalt bleiben, wenn dein Wort ausgesprochen und vorgelesen wird, dass wir ja unsere Herzen nicht stark hart bleiben. Und ja, ich bitte dich, dass du einfach wirkst, dass du uns bewegst. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. So, ein gewisser Christian Al-Masud, manche von uns kennen ihn, hat mal gesagt, und wenn du den Rest kennst, darfst du gerne laut rufen und hinzufügen, es gibt eine gute Nachricht, weil...
Es gibt eine schlechte Nachricht.
Genau, danke Ruth. Ich wusste, dass ich mit dir rechnen kann. Ich war mir sicher, dass andere, wir haben es nicht abgesprochen, aber genau, andere von euch kennen es bestimmt oder haben schon mal gehört. Vor allem die, die auf dem TMT letztes Jahr waren. Der Christian hat gesagt, es ist ein... so jugendlicher Blogger oder Influencer, genau, und er liebt das Evangelium in seiner Wahrheit und biblischen Substanz zu predigen. Und er hat gesagt, es gibt eine gute Nachricht, weil es eine schlechte Nachricht gibt. Und heute sind wir zusammen, weit in unserer Reise, Genesis-Projekt, Genesis-Reise von Anfang an, in Kapitel 3 gelangt, vielleicht das furchtbarste Kapitel der Welt. Schauen wir mal, und ich möchte einfach, dass wir es zusammen lesen. Es ist nicht so lang, deswegen dachte ich, wir lesen es einfach kurz zusammen durch. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herrgott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr es nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber... Von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und das ist eine dass er eine Lust für die Augen und der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und der Herr Gott sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und der Herr Gott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein, unter allem Vieh und unter allen Tiere des Feldes. Auf deinen Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Fresse zermalmen. Verse meine ich, Entschuldigung. Okay, das... Ja, machen wir weiter. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast, von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und der Herr Gott machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und der Herr Gott sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das ist das Wort Gottes. Ich hatte gedacht, heute geht es um Sünde. Deswegen habe ich gedacht, wir stellen uns mal so vor oder wir schauen uns heute die Bewerbung von der Sünde, als würde sich die Sünde bei uns bewerben wollen. Und zu jedem Bewerbungsprozess gehört ein Foto dazu. Ich habe leider keins gefunden, weil die Sünde so hässlich ist, da gibt es einfach kein Bild davon. Zum Lebenslauf kann man nicht unbedingt eigentlich von Leben reden, weil die Sünde existiert, ja, wegen dieser Rebellion und Weigerung von Gott. Aber es hat eigentlich kein Leben in sich. Aber wir wissen menschlich gesehen, dass die Sünde sehr, sehr alt ist. Dann kommen wir zum Motivationsschreiben der Sünde und ich lese euch den Motivationsschreiben. Mein Interesse an der Position ist, alle zu zerstören, ein furchtbares Leben anzubieten, indem ich jeden Bereich des Lebens infiziere, Hoffnung vertreibe, sehr viele neue Möglichkeiten und Chancen mitbringe, wie man Gott aus dem Weg geht und ihn am besten vergisst. Deswegen setze ich alles ein mit höchster Hingabe, dass der Heilige Geist verdrängt und verabscheut wird und somit den Sieg Jesus über mich und den Teufel keine Auswirkung haben kann über die Menschen, in deren Leben und Seelen ich immer mehr Einfluss übernehme. Nehmt mich! Ihr werdet sowieso bereuen. Meine kurzfristigen Ziele sind, Menschen anzulügen, verwirren und in große Schwierigkeiten zu bringen, zu verletzen, fertig zu machen und in einem hungrigen und unerfüllten Zustand zu bringen. Langfristig gesehen sollen alle durch mich das letzte Ziel erreicht haben. Der Ort der absoluten Dunkelheit, in Gottlosigkeit und ewigem Bereuen, mit natürlich knirschende Zähne, inklusive, und das ist der ultimative ewige Tod. So. Das war das Motivationsschreiben der Sünde. Und dann kommen wir gleich schon weiter zu Stärken. Das gehört aus jedem Prozess. Es gibt keine Stärken, denn Stärken sind gut und Sünde hat keine Stärken. Aber die Sünde hat ganz viele Eigenschaften. Und aus diesem Kapitel aus der Bibel, aus dem Genesis 3, kommen so viele von den Eigenschaften der Sünde heraus, um in diesem Bild zu bleiben. Und wir gehen jetzt gemeinsam durch. Ich habe 15 Eigenschaften gefunden oder für heute versucht zusammenzufassen. Das erste, ich habe schon angedeutet, ist, die Sünde ist nicht lebendig, sondern tödlich. Manche sagen sogar, es ist die schlimmste Krankheit, die es gibt. Genau. Das zweite ist, die Sünde, die zieht Kreise, die hat immer krasse Konsequenzen. Und eine Sünde führt zur nächsten. ist eine große Eigenschaft der Sünde. Immer andere schlimme Sachen mit sich zu bringen und immer andere Sünden mitzuziehen. Das Dritte. Sünde und Scham sind beste Freunde. Die Sünde ist der größte Fan von Scham. Ist ja echt interessant, dass die Menschen erst dann Scham empfunden haben, als sie Gott gehört haben. Und die haben das gekannt, Gott zu begegnen in seiner Schönheit und Herrlichkeit. Und sobald die Sünde mit der Herrlichkeit Gottes irgendwie in Berührung kam, dann ist der Scham entstanden. Und ich würde schon behaupten, dass bis die Sünde ganz ausgerottet wird von dieser Erde und von unserem Leben, der Scham auch gar nicht aufhören wird. Genau. Ohne Sünde gibt es auch keinen Scham. Und den Scham gibt es wegen der Sünde. Die zwei sind beste Freunde. Und die natürlichste Reaktion ist, wenn die Sünde im Spiel ist oder im Leben und wir in Kontakt mit Gott kommen, dass wir uns schämen und dass wir uns verstecken müssen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag das Spiel Verstecken ganz arg. Und das allererste Versteckenspiel ist im Garten Eden passiert und es war aber nicht cool. Normalerweise macht es Spaß, denke ich mal, für die meisten von uns. Aber dieses Versteckenspiel, das war echt nicht cool. Es war voll Scham, volle Scham. Kommt zum vierten. Die Sünde ist auf jeden Fall das Gegenteil von Perfektion. Nummer 5, die Sünde ist immer daneben. Es schafft es nie zum Ziel. In der Bibel wird das Wort Sünde auch meistens eigentlich gar nicht so richtig, oder in vielen Fällen gar nicht so richtig religiös benutzt, um moralische oder böse Sachen aufzuzeigen, sondern ist, vielleicht wisst ihr schon, viele von euch, einfach als Versagen oder Zielverfehlung gemeint. Auch wenn es wirklich etwas zu treffen bedeutet oder egal in welchen Umständen. Und wenn das Ziel der Menschheit oder unser Ziel als Menschen ist, Gott zu lieben und zu ehren und zu kennen und daraus auch uns gegenseitig, dann ist auf jeden Fall die größte Eigenschaft der Sünde, dass das nicht schafft und es nicht passiert. Nummer 6. Sünde ist auf jeden Fall ein Schuldschieber. Lesen wir auch, Adam sagt, Eva ist schuld, Eva sagt, Schlange ist schuld. Und die Sünde kann einfach nicht die Verantwortung tragen. Das kann es einfach nicht, per Definition. Das ist auch eine große Eigenschaft, das übernimmt nicht Verantwortung für die eigenen Taten und Sachen. Es ist ein Schuldschieber. Nummer 7, die Sünde ist einnehmend. Es nimmt Körper, Seele, Emotionen, Wille, Handlungen, es nimmt alles auf, was es kann von einem Menschen, das ganze Wesen. Es nimmt komplett auf, macht alles schlecht. Nummer 8, und das ist vielleicht interessant, ich würde sagen, Sünde macht keinen Sinn. Vielleicht gibt es immer manchmal so eine Erklärung oder man versucht sich zu rechtfertigen, aber Sünde per Definition in sich macht keinen Sinn. Sünde ist irrational, vor allem wenn wir immer vom Ziel her ausgehen, was das Ziel ist, was das Beste ist, macht Sünde nie Sinn. Und ich würde sogar behaupten, Sünde ist und macht dumm. Nummer 9, die Sünde ist trügerisch. Die Sünde spielt eigentlich nie mit faire Karten. Und es ist unfair, oder? Es ist einfach unfair und es ist öfter so, dass man schnell irgendwie reinfallen kann oder drauf beißt. Und das ist so, weil die Sünde den engsten Partner, die Verführung oder die Versuchung hat. Und die zwei, die haben tausende von jahrelang Erfahrung. Und wenn man bei der Begrifflichkeit von Bewerbung bleibt, dann hat die Sünde auf jeden Fall den höchsten Abschluss und die besten Noten im Bereich der Verführung. Es stand, dass die Früchte, die sahen gut aus, die waren begehrenswert. Deswegen ist für mich was irgendwie wichtig, aber hab gedacht, okay, nur weil etwas begehrenswert ist, heißt nicht, dass es gut ist. Nummer 10, die Sünde, die verhärtet das Herz. Umso mehr Raum es einnimmt, umso härter wird das Herz und umso weniger stört es. Es kommt vielleicht sogar dazu, dass man es gar nicht so richtig merkt. Nummer 11, die Sünde, die versklavt. Und zwar so schlimm, dass niemand sich selber befreien kann davon. Die Sünde, die hat diese große Fähigkeit und Eigenschaft, dass sie versklavt denjenigen, wo sie dabei ist oder in wessen Leben sie Einfluss nimmt. Nummer 12, die Sünde, die erniedrigt. Wunderbare Menschen, geschaffen in Gottes Ebenbild mit einer unvergleichlichen Würde und Schönheit, werden jetzt erniedrigt, erfüllt von Scham und Angst und lassen sich ihre Würde von Gott gegeben mit manchmal den kleinsten Sachen einfach zerstören. Die Sünde, die erniedrigt sehr. Die Sünde, die ist auch pervers und dreckig, die verdreht alles Gute, alles was schön und gut und rein ist, macht sie schlecht. Man kann alles Gute und Schöne verdrehen. Das Vorletzte ist die Sünde, die ist egoistisch ohne Ende. Das kann sie einfach krankhaft um sich selbst drehen. Die Sünde ist sehr, sehr egoistisch und macht egoistisch. Und das Allerletzte und vielleicht sogar das Schlimmste, wenn man es überhaupt in all diesen ganz schlimmen Sachen sagen kann, die Sünde, die erklärt sich selbst für Gott. So, das waren die Eigenschaften für heute von der Sünde. Und zu jeder Bewerbung gehören auf jeden Fall auch weitere Zeugnisse und Beschreibungen, falls vorhanden. Und ich würde sagen, schau mal in der Bibel, wenn du noch mehr brauchst, noch mehr Zeugnisse, ab 1. Mose 3. Und wenn das noch nicht ausreichend ist, dann schau mal ein bisschen in die Nachrichten oder ruf einen Freund um 2 Uhr nachts und dann schauen wir mal, da gibt es noch mehr Zeugnisse. Und Beschreibungen der Sünde. Genau, das Motto oder einer von den Mottos der Sünde ist, ich zitiere, Gott ist böse. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Er enthält uns Sachen, die wir gerne hätten. Immer Gott hinterfragen, nie vertrauen und Gott am besten hassen. Man darf dies oder jenes nicht. So langweilig. So. Und jetzt, um mit der Bewerbung aufzuhören, weil es hoffentlich euch so vom Magen her ein bisschen schlecht wird. Das war die Intention, weil es so schlimm ist. Und ich denke, manchmal ist Sünde so ein normales Wort geworden. Aber ich wünsche mir sehr, dass wir nicht nur diese Ereignisse lesen oder wie man denken, interessant, ja, okay, und es bleibt kalt und lesen weiter, sondern dass es was mit uns macht, dass es uns, wie gesagt, einfach vom Magen her einfach ein bisschen schlecht wird. Weil es so eine schlimme Sache ist, so unbeschreiblich schlecht. Und das Fazit ist von dem Ganzen, was ich damit auch ein bisschen sagen wollte, dass die Sünde eigentlich nicht nur etwas Personifiziertes, Schlechtes ist, sondern die Sünde eigentlich unser Zustand ist als Menschen. Das Versagen, Gott und unsere Mitmenschen und uns selbst ein Stück weit natürlich auch zu lieben. Und dann habe ich so gedacht, das ist natürlich die spannende Frage, kann man eigentlich Sünde vom Sünder trennen? Klar, man sagt ja immer wieder, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Ich möchte nicht diese Aussage heute betrachten, aber ich möchte einfach kurz auf diese vielleicht ein bisschen anders formulierte Frage, kann man Sünde vom Sünder trennen? Und ich glaube, meine Überzeugung, wenn ihr es anders seht, dann kommt nachher auf mich zu, ich bin super froh zu reden, zu diskutieren, aber ich glaube nicht, dass man die unterscheiden kann. Ich glaube, dass die Sünde die Identität vom Menschen zum Sünder macht und eins ist. Und ich glaube, das ist ganz eng verbunden. Und es ist bis zu dem DNA und letzten Tropf und Identität von Menschen eingedrungen. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist in uns. Ich glaube, die Gnade Gottes ist noch da, dass es noch sehr vieles da ist. Aber die Sünde ist trotzdem einnehmend und Teil der Identität. Oder macht sogar einen Mensch zum Sünder. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, die Sünde in dem Sünder entsteht aus diesem korrupten Wunsch vom Menschen, den Platz Gottes einzunehmen. In der Bibel heißt ja, gut und böse, so sein wie Gott, gut und böse unterscheiden oder kennen oder selber das festzulegen. In Titus 3, Vers 3 steht, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir weigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Ich finde es so interessant, dass er hier redet von früher. Und hier kommt schon ein bisschen vielleicht Licht in die Szene hinein. Wenn ein Mensch die Vergebung und die Gerechtigkeit von Jesus bekommt und zu diesem neuen Leben, von dem das ganze Neue Testament redet und geprägt ist und durch den Heiligen Geist zum Kind Gottes und neu geboren wird, dann ändert sich das. Dann ist ein Mensch nicht mehr ein Sünder als Identität, sondern wird zum Kind Gottes, zum Heiliger, zum Geliebter, der manchmal noch sündigt. Und ich habe mich tatsächlich bei der Vorbereitung auch gefragt, das war irgendwie so eine Frage, das hat mich beschäftigt. Ich weiß nicht, manchmal so vielleicht wie ein Kind, der dumme Fragen vielleicht an Gott hat, weil er Dinge einfach nicht ganz genau weiß. Aber ich habe mich gefragt, ändert sich auch wirklich in dem DNA etwas in unserem Körper, wenn wir Gott annehmen, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, ändert sich vielleicht auch sogar wirklich körperlich etwas bis zu dem DNA? Ich weiß es nicht. Ich meine, man kann sagen, ja, okay, der Körper stirbt ja immer noch. Das heißt, irgendwas ist noch vergänglich und es ist so. Aber ich glaube, dass der Geist Gottes in mir wohnt und in dir und in uns, wenn wir an ihm glauben und gerettet werden, neugeboren, ich glaube, das ändert so viel mehr, als wir manchmal denken. Es steht ja in 2. Korinther, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Und diese neue Identität vom Sünder zu Heiliger, zu Kind Gottes. Genau. Die Sünde hat Konsequenzen. Wir gehen weiter mit unserem Punkt. Die Sünde hat Konsequenzen. Und das Erste, was mich so richtig traurig gemacht oder mich am traurigsten manchmal sogar macht, ist, dass dieser Urvertrauen, dieser tiefe Vertrauen in Gott einfach gebrochen ist. Dass die Gemeinschaft mit ihm nicht mehr möglich ist. Und es wird sogar so schlimm in der Zeit, dass man sogar die Existenz Gottes einfach verleugnet. Nicht nur, dass man mit jemandem verstritten ist, sondern diese jemand gibt's gar nicht mehr. Das, was am Anfang das Natürlichste der Welt war, mit Gott im Garten spazieren, in die Frische des Morgens zu gehen, das wird jetzt sogar so extrem, dass Menschen davon ausgehen, dass es Gott gar nicht gibt. Es macht mich so traurig. Es ist so schlimm. Also diese Sache, vor allem diese Realität von Gott und wer er ist, dass er gut ist, dass er liebevoll ist, dass er geduldig und barmherzig ist und dass er es sogar auch so krass bewiesen hat, indem dass er selber auf die Welt kam und Mensch geworden ist. Dass er nicht einengend ist, dass er auch nicht uns zwingt, dass er einfach nur uns wohltut, dass er nicht erpressend ist und wie faszinierend und herrlich und genial und mächtig und kräftig Gott ist. Diese Realitäten lesen wir in der Bibel, aber die haben wir auch zigmal in unserem Leben erlebt. Und dennoch spüren wir einfach diese Spuren von Nichtvertrauen in ihm. Es fällt uns schwer, ihm zu vertrauen und vielleicht sogar manchmal an ihm zu glauben. Und ich glaube, das hängt alles von dem, dass damals im Garten Eden die ersten zwei Menschen und alle anderen, die kamen danach, dass dieser Urvertrauen, dass dieser innige, zutiefst Vertrauen in Gott kaputt geworden ist und zerbrochen. Und ich habe euch auch dieses Bild mitgebracht, genau, ich habe es auch hier und ich wollte es auch Bilder machen, indem es sich ja auch kaputt macht. Dieses Vertrauen, dieses kindliche Hand in dem elterlichen Hand, das ist einfach kaputt gegangen. Und es ist nicht mehr selbstverständlich, es ist nicht mehr einfach, Gott einfach zu vertrauen. Und das spiegelt sich, glaube ich, in unserem Leben so viele Sachen. Es ist ein Prozess, glaube ich, immer mehr Gott zu vertrauen, aber bis wir dahin kommen, ihn mehr zu kennen, uns mehr auf ihn verlassen zu können, zweifeln wir zigmal an ihm und fällt uns schwer, wirklich zu glauben, hat er wirklich mein Leben in der Hand? Will er mich wirklich versorgen? Kann ich mich wirklich auf ihn verlassen? Weiß ich manchmal nicht. Ja, genau, das ist eine Konsequenz. Das Urvertrauen in Gott ist gebrochen. Die andere Konsequenz, und es ist alles verbunden zusammen, ist, dass wir persönlich das Böse kennen, aus eigener Erfahrung. Sogar Böses tun und wollen, und aber auch das kennen und erleben. Das ist schlimm, Böses zu kennen. Und das Dritte, ist auch, dass wir, unser Wesen als Mensch, nicht mehr gut ist, sondern korrupt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Jetzt im Herbst müssen wir alle für unsere Arbeit, und ein paar von euch haben das auch beantragen müssen, unser erweitertes Führungszeugnis. Da stand bei mir nichts, aber geistlich gesehen habe ich gedacht, das ist so ein cooles Beispiel. Eigentlich steht bei uns allen, bevor wir Jesus kennenlernen und an ihm glauben, in unserem geistlichen Führungszeugnis Sünder und getrennt von Gott und nicht gut, korrupt. Und die Bibel sagt uns in Römer 3, 22, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Alle Menschen, es betrifft einfach alle Menschen, nicht mehr gut. Und außerdem kommt dazu auch noch die Strafe als Konsequenz. Das ist dieser gerechte Urteil Gottes über alles, was wir machen, was wir sind als Menschen, als Menschheit. Am Anfang habe ich gesagt, es gibt eine gute Nachricht, weil... Genau, die schlechte Nachricht, die ist ganz schön schlecht. Und ohne die vielleicht wäre es das Evangelium, oder ist das Evangelium und die gute Nachricht, die Hoffnung gar nicht so krass gut, oder? Ich liebe diesen Satz so arg, und ich glaube, manchmal dürfen wir auch nicht nur sagen, Jesus ist wie eine schöne Kette, denn wenn du die anziehst, dann siehst du schöner aus, sondern ein bisschen tiefgründiger, das stimmt vielleicht auch. Jesus macht unser Leben schöner. Puh, das Schönste. Aber vielleicht müssen wir mal ein bisschen tiefgründiger gehen und sagen, wir haben ein Problem vor Gott. Und das ist tatsächlich auch ein rechtliches Problem, ein juridisches Problem, dass wir schuldig sind vor Gott. Deswegen habe ich gedacht, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht bringen, über Sünde zu predigen, über diese schlechte Nachricht, ohne auf die Vergebung einzugehen. Auf die Vergebung und auf die Befreiung. Denn ohne Befreiung wäre die Vergebung schön und gut, aber dann hätten wir auch immer noch nicht ganz viel Hoffnung, oder? Vergebung. Es ist so krass, in Markus 2, 5, da wo diese vier Freunde ihr gelähmten Freund zu Jesus bringen, der sonst selber nie das geschafft hätte, sagt Jesus ihm, bevor er ihm heilt, deine Sünden sind dir vergeben. Und es ist wirklich krass. Es ist kein Wunder, dass die Pharisäer damals gedacht haben, was sagt denn dieser Kerl? Der Einzige, der Sünden vergeben kann, ist Gott. Oder alle Sünden, die gemacht werden, sind eigentlich in allererster Linie gegen Gott. Und die waren krass. Es ist eigentlich strafbar. Das kann ein Mensch nicht sagen. Das geht gar nicht. Und ja, das stimmt. Das kann ein Mensch nicht sagen. Das kann ein Mensch nicht machen. Er kann keine Sünden vergeben oder die Sünden von einem Menschen so als Maße, als Menge vergeben, außer er ist wirklich Gott. Und Jesus war nicht nur ein cooler und gütiger und angenommener Mensch und liebevoller, sondern er war wirklich Gott und er hat es bewiesen. Und es ist so cool, ich finde es so krass, einfach wie Jesus diesen Recht hat und ihn auch ausspricht, den Menschen die Sünden zu vergeben. Und das hat er auch gezeigt, dass er das kann und dass er es gemacht hat, indem er sich kreuzigen lassen hat. Und wie gesagt, die Vergebung wäre nicht mal mehr so cool oder nicht mal mehr so vollständig, wenn wir nicht auch Befreiung von der Sünde bekommen würden. Und wie gesagt, die Sünde ist etwas, was versklavt, was komplett einnimmt. Und ich glaube, einer meiner Lieblingsbilder für die Befreiung von der Sünde ist diese Passage von dem Überqueren vom Roten Meer. Und ich möchte euch einfach das kurz ein paar Verse vorlesen aus 2. Mose 14. Der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun ans Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand jetzt hinter ihnen, genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Sie versperrte dem ägyptischen Heer wie eine dunkle Wand die Sicht für die Israeliten, aber leuchtete sie die ganze Nacht. So kamen die Ägypter während der Nacht nicht an die Israeliten heran. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, dass das Meer die ganze Nacht hindurch zurückblieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten sie ins Meer hinein. Kurz vor Tagesanbruch blickte der Herr aus der Wolken- und Feuersäule auf das ägyptische Heer hinab und stiftete Verwirrung in ihren Reihen. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, sodass sie nur mühsam vorankamen. Der Herr steht auf der Seite der Israeliten, riefen die Ägypter. Er kämpft gegen uns. Kehrt um, flieht! Da sprach der Herr zu Mose. Strick deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und Reiter der Ägypter überflutet. Wow, ich liebe diese Szene so arg. Es ist so krass, was Gott macht. Und dann denken wir uns manchmal, und die Israeliten haben sowas erlebt und dann sagen, wir wollen zurück nach Ägypten. Was ist denn hier los? Das kann nicht wahr sein, oder? Stellt euch vor, wir sind auch da. Wir waren auch da. Und Gott ist einerseits Nacht und tiefe Dunkelheit für die Ägypter, auf der anderen Seite volles Licht, dass sie mitten in der Nacht den Weg sehen. Und stellt euch vor, da tropft nicht mal mehr von den Seiten, weil das Wasser ist ja wie Mauern. Die haben nicht mal mehr Regenschirme gebraucht, sondern sind einfach mitten durchs Meer gelaufen. Ist das nicht krass? Und dann sind mir drei Sachen bewusst geworden, wie Gott befreit oder was mit der Befreiung zu tun hat. Sie wurden aus Ägypten befreit. Ich finde, es ist so ein starkes Bild, dass Gott uns aus der Sklaverei der Sünde auch befreit. Das ist genau auch unsere Geschichte, unser Weg, wenn wir Jesus annehmen. Und das Erste ist, Das menschlich gesehen ist die Befreiung unmöglich. Hey, hätte sich Gott nicht irgendwie eingesetzt, hätte er nicht ein paar krasse Wunder gezogen, hätten die Israeliter gar keine Chance gehabt. Es ist menschlich unmöglich, sich von dieser Sklaverei zu befreien. Vielleicht, weil der Feind so groß ist und so stark, viel stärker, und vielleicht auch, weil man selber gar nicht will. Die wollten auch nicht mal mehr immer ganz weg von Ägypten, oder? Sie wollten, weil es war furchtbar, aber wollten doch auch nicht. Und die Menschen wissen manchmal nicht genau, was sie wollen. Aber eigentlich ist Sklaverei nicht gut. Deswegen menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber egal, was es ist von Sünde, egal wie schlimm, egal wie stark, Gott kann befreien und Gott befreit. Gott macht einen Weg. Und wie macht Gott einen Weg? Das ist mir nochmal so richtig bewusst geworden. Ich habe mich so gefreut. Ich fand es so krass. Gott stellt sich zwischen dem Bedrücker und dir und mir. Gott stellt sich dazwischen und macht genau das, was nur er machen kann. Er stellt sich dazwischen und indem er das macht, stellt mir und dir den Weg frei. Sagt, hier ist der Weg in die Freiheit. Und indem er sich zwischenstellt, gibt er uns auch Rückenwind, dass wir es auf jeden Fall schaffen. Egal wie schwierig und egal wie kompliziert der Weg ist. Der Herr kämpft für uns. Die Befreiung aus der Sklaverei ist gesichert. Und unser Ägypten, das Reich der Sünde oder die Sklaverei der Sünden, ist auch besiegt. Und Gott zeigt seine große Liebe schon am Anfang, als er Adam und Eva die Kleider gemacht hat, nachdem sie es selber nicht so ganz gut hinbekommen haben mit irgendwelchen Blättern, macht Gott ihnen gescheite Klamotten erstmal und dann verspricht er ihnen auch, dass er eines Tages das Böse besiegen wird, dass dieser Kampf gegen den Böse, gegen die Sünde nicht für immer halten wird und dass das ein Ende haben wird. Und ich finde es so schön, Gott macht das auch mit uns allen persönlich. Er kleidet unser Scham. Er bringt das Opfer, was dafür notwendig ist, um uns von Scham zu befreien. Er nimmt es auf sich und verspricht uns den Sieg. Und manchmal kann man sich vielleicht sogar denken, wenn man in unseren eigenen Herzen gucken und sehen, was da alles da drin ist, oder unserem eigenen Leben. Wenn wir so mal Momente haben der Ehrlichkeit, wo wir nicht denken, ich bin doch gar nicht so schlecht, sondern denken, ach Deborah, schon wieder hast du es gesagt, oder ach, das kann doch nicht wahr sein, ich schaff's einfach nicht. Dann denken wir mal, krass, diese Gnade und Güte Gottes, das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber Halleluja, ist es wahr, oder? Die gute Nachricht von Jesus ist wahr. Und deswegen, vielleicht machen wir so, okay, was machen wir jetzt damit? Ich würde sagen, ganz einfach, ganz praktisch, darfst gerne die nächste Folie machen. Die Bewerbung ist abgelehnt. Das machen wir jetzt, okay? Das, so machen wir es. Wir gehen mit großen und schnellen Schritten auf Jesus zu, zum Kreuz, und lehnen die Bewerbung ab. Nee, einfach nee. Keine Sünde. Kein Bock drauf. Und ich finde es so cool, jetzt haben wir heute Abendmahl und wir wollen das feiern auch. Und wir singen gleich noch ein Lied, aber ich möchte noch dazu ein paar Worte sagen. Als Ermutigung, die Wahrheit steht, Johannes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen reinigen. Von aller Bosheit wird er uns reinigen. Es ist so cool für uns Menschen, die doch schon lange genug in unserem Leben mit dieser krassen Krankheit und uns Sklaverei gekämpft haben, zu wissen, Gott befreit uns und Gott schenkt uns ein neues Leben. Und ich möchte, dass sie uns auch so sehen, nicht nur ein bisschen, ach, ja, Gott hilf mir und hab noch eine Sünde geschafft zu überwinden, oh, so irgendwie kleinreden, sondern groß zu denken und in der Wahrheit und Realität, wir sind neue Schöpfungen. Wir sind nicht mehr Sünder, wir sind Kinder Gottes, die manchmal nur sündigen. Aber Jesus hat uns eine neue Identität gegeben. Deswegen lass es uns heute freuen und dieser Fest auch feiern. Manchmal ist man so beim Abendmahl so leise und bedacht und ich finde es cool. Aber ich glaube, wir dürfen uns auch von Herzen auch freuen. Man muss auch nicht nur still und bedacht und ernst sein. Man darf sich freuen, sich anlächeln und es feiern. Wie krass es ist, dass unser Gott uns befreit aus der Sklaverei. Und vielleicht, wenn die Technik, das ist jetzt auch spontan, aber ihr dürft genau mal vielleicht ein bisschen fröhliche Musik anmachen. Jetzt keine Party, aber etwas vielleicht Fröhliches, dass die Musik uns auch hilft, in unseren Herzen einfach zu freuen. Unser Gott befreit uns. Wir haben eine neue Identität bekommen. Es ist möglich. Und das wünsche ich mir von Herzen, dass wir das heute machen. Jetzt singen wir noch zusammen ein Lied und danach möchte ich euch noch etwas vorlesen aus der Bibel und danach können wir zusammen feiern. So. Ja. Während dem Abendmahl. Während? Ja. Okay, dann.
Wir machen genau das, was du vorgeschlagen hast, nämlich während dem Abendmahl.
Alles klar, dann ja, ab in die Freiheit, genau. Möchte ich euch jetzt kurz erinnern, ich weiß nicht, ob ihr das alles noch wisst, was der Hintergrund ist von diesem Bibelvers. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Für die, die es vielleicht noch nicht so ganz wissen oder bewusst haben oder gerade in Erinnerung, möchte ich kurz sagen, damals, als das Volk Israel sich gesammelt hat, auch so in einem Gottesdienst oder in einer Versammlung, wurde ihnen das Gesetz gelesen von Esra, glaub. Und als sie das Gesetz gehört haben, haben die angefangen zu heulen wie sonst was. Die waren verzweifelt, die waren echt fertig. Und dann sagt Gott, sollst du dem Volk Israel sagen, geht nach Hause, trinkt und isst und feiert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das heißt, das Volk Israel hat gemerkt, krass, wie sehr haben wir es nicht geschafft, wie sehr weit weg sind wir vom Ziel Gottes, von dem, was sein soll, von dem, was wir ausleben sollen als Menschen und Gott zu lieben und den Nächsten schaffen wir nicht, wir sind daneben. Und dann sagt Gott, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und zu feiern und zu essen und zu trinken. Weil genau das ist es. Ein Auge weint, weil wir das kennen, weil wir unsere Herzen sehen. Und der andere Auge lacht, weil Gott uns diese Hoffnung der Befreiung und der Freiheit gegeben hat durch Jesus. Und ich möchte heute ein bisschen was anderes zu Abendmahl vorlesen. Ich denke, die Einsetzungsworte kennen wir alle auswendig und deswegen habt ihr die alle im Herzen und im Hinterkopf. Deswegen möchte ich heute eine Passage aus Markus Evangelium lesen, die Kreuzigung selber. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war drüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tage aufbaust. Rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Als aber die 6. Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwarm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, drängte ihn und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und den Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt, wie viele Stunden Jesus genau am Kreuz hing. Es waren ganz genau 6 Stunden. Und ich habe einmal gedacht, krass, 6 Stunden hat Gott gebraucht, um die ganze Menschheit von Anfang bis zum Schluss durchzugehen und an uns alle zu denken. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es war so ein Gedanke. Und ich dachte, krass, wann hat er an mich gedacht? Wann hat er an dich gedacht? War das bei 3,5 Stunden oder vielleicht bei 5 eher, weil wir näher am Schluss sind? Ich fand es so krass. 6 Stunden hat Gott gebraucht, um die ganze Menschheit durchzugehen in seiner Liebe, um uns alle retten zu wollen, alle, die annehmen. Deswegen möchte ich euch einladen, in Tränen und Freude gleichzeitig an den Tisch Gottes zu kommen und uns zu erinnern, was Jesus damals gemacht hat, das gilt für mich persönlich. Das ist so krass, um mich zu befreien und einfach vor ihm zu stehen in Lob und Dank und uns daran zu freuen. Ich würde vorschlagen, wir machen das so, kommt so viel nach vorne, wie es Platz hat, und dann machen wir so viele Runden, wie es notwendig ist. Kommt.